Am 22. April feiern Menschen auf der ganzen Welt den sogenannten Earth Day. Der Tag soll Nachhaltigkeit und Umweltschutz eine Bühne bieten. In diesem Jahr unter dem Motto: Du machst den Unterschied. Und weil der April im Klimapodcast Mission Energiewende von Detektor FM der Nachhaltigkeit in Unternehmen gewidmet ist, fragen wir uns, wie können Unternehmen einen Unterschied machen? Wie kommen sie von der Ambition ins Handeln und wo liegen die Herausforderungen? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Ina Lebedjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Menschen auf die Reise zu mehr Nachhaltigkeit mitnehmen, das ist es, was Dr. Norbert Taubgen seit mehr als 20 Jahren macht. Er ist Co-Geschäftsführer bei Scholz & Friends Reputation und berät KundInnen und große Firmen beim Aufbau und der Weiterentwicklung ihrer Nachhaltigkeitsstrategien von Aldi Süd über die Asklepios Kliniken bis hin zu Tchibo. Durch seine Arbeit hat er ganz unterschiedliche Einblicke bekommen, vom DAX-Konzern über das mittelständisch geprägte Familienunternehmen bis zum Ökospezialisten. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Wir haben vor der Aufnahme zusammen beschlossen, uns im Podcast zu duzen, weil das in der Nachhaltigkeitsbranche so üblich ist. Willkommen im Podcast, Norbert. Schön, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank, ich freue mich.
Bevor wir einsteigen, noch ein ganz kleiner Hinweis für die Menschen da draußen. Wir haben hier heute eine ganz besondere Aufnahmesituation, denn wir sind zu Gast auf einem Medienevent für junge Menschen, der Yumicon Kompakt in Berlin. Man hört es vielleicht nachher hier und da ein bisschen. Wir nehmen hier nicht im Studio auf, sondern wir sind in einem Raum, wo wir im Rahmen eines Workshops vor einem kleinen Live-Publikum, das gleichzeitig auch kein Publikum ist im eigentlichen Sinne, weil hier sitzen jetzt neben uns nämlich 20 junge Menschen, die tatkräftig jetzt mitgeholfen haben, die besten Fragen für dieses Gespräch zu erarbeiten. Und die werden uns zuhören, während wir sprechen. Wollt ihr mal ganz kurz was sagen?
Hallo!
Genau, das ist der Hintergrund, der Vordergrund. Wir sitzen hier also so ein bisschen auf der Bühne. Also gar keine einfache, normale Situation, aber wir fangen jetzt an. Genau. Ich wollte dich als erstes fragen, Nachhaltigkeitsberatung, das ist ja jetzt nichts, wo bei mir jetzt so richtig Bilder im Kopf auftauchen. Heute ist ausnahmsweise Samstag, aber wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitstag aus? Was machst du? Wie verbringst du deine Zeit?
Also mein Arbeitstag sieht üblicherweise so aus, dass ich vorab entscheide, bin ich im Büro oder mache ich Homeoffice. Ich bin etwa 3 Tage die Woche im Büro anwesend. Der Tag dauert 8, 9 Stunden. Manchmal gibt es noch einen kleinen Nachklapp. Ich habe einen digitalen Kalender, den ich halbstundenweise splitte und da lege ich mir Arbeitsphasen rein, wenn ich auf bestimmten Kundenprojekten etwas bearbeiten will oder anschauen will, was andere gemacht haben. Manchmal gibt es Calls, viel läuft inzwischen über Teams ab oder über Zoom und da geht es dann um Gespräche mit Kundenvertretern oder aber auch mit interessierten Leuten aus der Welt der Unternehmen, die sagen, ah, ich habe da ein Thema, lasst uns mal sprechen, ob wir da irgendwie zusammenkommen können und ihr uns helfen könnt bei einer Fragestellung.
Und jetzt stehen auf eurer Website so Kunden wie Coca-Cola, Audi, Telefonica. Ich frage mich, wie kann man sich denn immer wieder auf so wahnsinnig unterschiedliche Geschäftsfelder einstellen? Wie machst du das?
Ja, meine Spezialität ist ja nicht das Detailwissen über ein Unternehmen oder eine Branche, sondern ich bin der Experte für Nachhaltigkeitsthemen und für die Positionierung von Organisationen und Unternehmen in diesem Feld. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Fachwissen in diesem Segment, ich habe bestimmte Methoden, die ich anwende und ich habe natürlich relativ viel Erfahrung über die 20 Jahre sammeln können, was funktionieren kann, wie man vorgehen kann, wie man auch Fragen stellen kann, wenn man mit Unternehmen zu tun hat. Von daher benötige ich, glaube ich, nicht die tiefen Details an jeder Stelle und ich werde genau deswegen auch gefragt von den Unternehmen, ob ich denen helfen kann, mein Fachwissen, meine Expertise denen zur Verfügung zu stellen.
Hast du mal ein konkretes Beispiel, ohne jetzt, sage ich mal, einen Firmennamen zu nennen, wie du da reinfragst?
In der Regel kommen Leute ja auf mich zu und sagen, helft uns mit beim Thema X. Ja, das ist im Moment ganz viel Regulatorik. Die Brüsseler Kommission hat den Europäischen Green Deal verabschiedet vor etlichen Jahren. Da ist eine Fülle an Regulatorik entstanden für Unternehmen. Und diejenigen Unternehmen, die davon betroffen sind, haben häufig am Anfang erstmal Fragestellungen. Die wissen, oh, da ist eine Nachhaltigkeitsberatung, Scholz & Friends Reputation. Rufen wir mal an und fragen mal, ob die uns ein Stückchen da reinleiten können und auch sagen können, wie wir jetzt mit einer bestimmten Aufgabe umgehen können. Und wir skizzieren denen dann, wie ein methodisches Vorgehen üblicherweise ist. Meistens fallen die Unternehmen dann erstmal hinten runter, weil sie merken, dass das viel mehr Arbeit ist in den Details, als sie ursprünglich gedacht haben und dass es auch mehr Zeit braucht, als sie eingeplant haben. Aber dann erklären wir halt auch, was das jeweilige Ergebnis sein wird in bestimmten Projektphasen, warum ein bestimmtes Umgehen so und nicht anders sinnvoll ist. Wir reden auch darüber, an welchen Stellen man vielleicht ein bisschen effizienter und schlanker vorgehen kann. Wir versuchen zu überlegen, wo steht das Unternehmen eigentlich genau? Und dazu müssen wir natürlich Fragen stellen, was habt ihr schon? Was können wir mit einbinden, sodass man ein möglichst effizientes Vorgehen nachher entwickelt? Und am Ende muss entweder die passgenaue Strategie für das Unternehmen entstanden sein oder es muss ein Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht werden, der den Standards dann eben auch entspricht. Darauf müssen sich unsere Kunden dann verlassen können.
Wir haben uns hier vorher in der Runde ein bisschen unterhalten. Wir haben hier zum Beispiel eine Studentin der Juristerei sitzen, die sagt, es gibt ja so viele Regularien. Du bist von Hause aus Naturwissenschaftler, du bist Medienpädagoge, habe ich gelesen. Wie haltet ihr euch denn up to date, um eben effizient und sinnvoll zu beraten, damit man auf dem Stand ist dabei?
Ja, das braucht die Kraft der Gruppe. Ich bin ja nicht alleine, sondern wir sind in der Nachhaltigkeitsberatung bei uns 25 Expertinnen und Experten. Die haben alle irgendwas mit Nachhaltigkeit studiert. Und wir teilen uns bestimmte Themenfelder auch auf, gucken in ganz viele Quellen, verfolgen relativ eng, was in Berlin in der deutschen Regulatorik passiert, was in Brüssel in der Regulatorik passiert, lesen aber auch bestimmte Online-Medien relativ regelmäßig, haben bestimmte Newsletter, in die wir immer wieder schauen, ob da neue Entwicklungen sind. Und daraus machen wir uns dann sehr schnell und möglichst zeitnah auch ein Bild, aggregieren die Dinge, die besonders wichtig sind für unsere Kundenunternehmen und stellen denen das natürlich auch zur Verfügung. Also die Kunden müssen davon ausgehen können, dass wir in deren Sinne die zentralen Informationen auch zusammenstellen und auch Änderungen erfassen. Das ist im Moment gerade besonders wichtig, weil wir zur EU-Regulatorik über Nachhaltigkeit im Moment so eine Interimsphase haben, in der vieles gerade ein bisschen ins Wanken gekommen ist. Und da gibt es natürlich ganz viel bei Unternehmen die Frage, was machen wir jetzt damit?
Ja, und dazu müssen wir von Omnibus, ne?
Genau, das Omnibus-Paket, wie das dann in der Fachpresse heißt, macht gerade relativ viel Unruhe und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen, so impulsive Reaktionen auf Unternehmensseite, je nachdem, wen man da so vor sich hat. Und das dafür zu sorgen, dass dann kein Kurzschluss passiert, sondern dass die Unternehmen wirklich auch in ihrem Sinne sinnvolle Schritte gehen. Dafür halten wir denen dann den Spiegel vor und zeigen auch die Möglichkeiten auf.
Wie bist du denn da gelandet? Also es klingt spannend und wenn ich höre, okay, du hast in Chemie promoviert und als Medienpädagoge gearbeitet, wie kommt man dazu, Unternehmen in Nachhaltigkeitsthemen zu beraten?
Ja, das ist tatsächlich eine etwas eigenwillige Geschichte, die ich da gemacht habe. Dazu muss man vielleicht zunächst einordnen, dass ich in einer Zeit eingestiegen bin in diesen Bereich, in der es noch keine ausgewiesenen Studiengänge dazu gab. Das heißt, alle Leute, die auf Unternehmensseite mit Nachhaltigkeit betraut waren, um das Jahr 2000 rum, sage ich mal, die sind irgendwie dazu gekommen, haben sich weitergebildet, haben sich da reingefuchst. Und so ähnlich war das bei mir auch. Ich hatte zwei Studiengänge gemacht, einmal Chemie, Naturwissenschaft und als Zweitstudium Lehramt gemacht, habe auch mal 2 Jahre in der Schule unterrichtet. Und bin dann in ein pädagogisches Projekt eingestiegen als pädagogischer Leiter damals, wo es um Wertebildung junger Menschen ging. Und das war von großen Unternehmen finanziert. Das heißt, da war ich das erste Mal in dieser Schnittstelle Interessen von Sponsoren und inhaltliche Ausrichtung dessen, was wir dort machen. Wie kann man das sinnvoll und vertretbar auch abwägen? Und nach einigen Jahren bin ich dann auf eine der Partnerseiten gewechselt, nämlich zu AOL. Ich glaube, das darf ich hier erzählen. Das war damals einer der Internetprovider. Inzwischen spielt er keine Rolle mehr im deutschen Markt. Und ich sollte eigentlich Schulkooperationen für die aufbauen. Und als ich da anfing, begann die Deutsche Telekom gerade Schulen ans Netz zu launchen. Und damit war im Grunde mein Themenfeld weitgehend tot. Und gleichzeitig ging Brüssel aber hin und hat das CSR-Grünbuch veröffentlicht. Und da konnte keiner was mit anfangen. Irgendwie konnte ich nicht schnell genug den Kopf einziehen und hatte das auf dem Schreibtisch liegen. Und dann habe ich mich in das Thema CSR reingefuchst. Und versucht,
kannst du ganz kurz für Laien sagen, ja, was das ist?
Sehr gerne. Corporate Social Responsibility. Wenn man das Deutsch übersetzt, die gesellschaftliche Verantwortungsübernahme von Unternehmen. Das ist im Grunde ein Pendant zu Nachhaltigkeit in Unternehmen. Vielleicht können wir gleich nochmal über diese Begrifflichkeit ein bisschen reden. Das ist nämlich gar nicht so einfach, die gut auseinanderzukriegen. Also damals hieß das noch CSR und durfte dann für AOL die CSR-Strategie aufbauen, gemeinsam mit den europäischen Schwesterunternehmen von AOL, vor allen Dingen Großbritannien und Frankreich.
Wow, ja. Das ist auf jeden Fall ein krasser Weg, dahin zu kommen.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach.
Du hast gerade mehrfach Worte benutzt wie Werte und Haltung. Das hat auch in unserem Vorgespräch eine Rolle gespielt. Was ist denn wichtig, wenn es um Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen geht?
Also das allererste, was man machen muss, ist einmal eine Definitorik finden. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit und was steckt da an Themen drin und auch an Erwartungshaltungen aus der Gesellschaft an ein Unternehmen? Und vielleicht lohnt sich eine kleine Reise in die Geschichte an der Stelle, weil wir haben zwei exemplarische große Definitionslinien von Nachhaltigkeit und beide haben ihren Stellenwert, haben aber eine sehr unterschiedliche Geschichte. Die eine Geschichte beginnt vielleicht, das ist so die bekannteste, mit Karl von Carlowitz. Ich weiß nicht, ob der
Mann aus dem Wald.
Genau, der Mann aus dem Wald. Eigentlich war das ein sächsischer Adliger, 17. Jahrhundert. Und der war dafür zuständig gemacht worden vom sächsischen König, dass er sich um die Minen im Erzgebirge kümmert. In der damaligen Zeit war das ein extrem holzintensives Arbeiten. Die mussten die Stollen abstützen, die mussten das Erz dann verkohlen, damit sie an die wertvollen Metalle rankamen. Und hatten nach einigen Jahrzehnten des Erzgewinnens dort massive Probleme, an Holz zu kommen, weil sie alles rund um die Minen abgeholzt hatten und die Wege wurden immer weiter. Und er hat das erkannt, er ist auch ziemlich viel in Europa rumgereist, hat sich andere Gegenden angeschaut, wie die damit umgehen. Und am Ende des Tages hat er etwas publiziert, das sich mit, wir würden heute sagen, nachhaltiger Forstwirtschaft, Waldwirtschaft befasst. Und das Prinzip dahinter ist das, was wir zu unserem Einstieg gerade auch thematisiert hatten, nämlich, dass man immer nur so viele Ressourcen aus der Natur entnimmt, wie die Natur regenerieren kann. Und dieses Prinzip hat er halt verschriftlicht, hat auch den Begriff Nachhaltigkeit da reingeführt. Daher kommt es auch, dass wir heute, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, immer sehr schnell nur über umweltbezogene Nachhaltigkeit, über Ressourcen nachdenken, was die eigentliche Thematik gar nicht mehr so ganz betrifft. Die zweite große definitorische Linie hat eine ganz andere Wurzel. Die beschäftigt sich nämlich mit dem Verhältnis von Unternehmen oder Unternehmerpersönlichkeit in die Gesellschaft hinein, in sein Umfeld hinein. Die Amerikaner haben das irgendwann mal Corporate Citizenship getauft, also das Unternehmen als Bürger zu verstehen, mit den Rechten und Pflichten, die da reinhängen. Da geht es um Beziehungen. Ja, und wir haben eine große Tradition an Unternehmerpersönlichkeiten, die sehr stark sich in Gesellschaft eingebracht haben. Das geht zurück ins Mittelalter. Die Medici in Italien waren eine Familie, die kulturelles und gesellschaftliches Leben ganz entscheidend geprägt hat, aber auch Infrastruktur aufgebaut haben für die Bürgerinnen und Bürger. Bei uns in Deutschland die Fugger-Familie. Ja, Jakob Fugger, der Reiche, irgendwie 17., 16. Jahrhundert, Entschuldigung, hat Augsburg maßgeblich geprägt. Und zwar sowohl im kulturellen Leben, der hat Kirchen gestiftet und Altäre, aber der hat auch zum Beispiel das erste Krankenhaus, das Scheidhaus, gebaut in Augsburg als soziale Einrichtung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Augsburg. Er hat soziales Wohnen eingeführt dort. Es gibt heute noch die Fuggerei als ein Social Housing Komplex dort, der damals für die Bürgerinnen und Bürger da war. Und diese Verantwortungsübernahme zu verstehen als gegen Aktion zu dem, ich werde hier reich und verdiene gutes Geld in dieser Gesellschaft und ich gebe etwas zurück und sorge dafür, dass auch eine Stabilität in meinem Umfeld, in der Gesellschaft da ist. Das ist vielleicht so die alte Geschichte und die Historie von Corporate Citizenship.
Das bedeutet, also um auf die Frage zurückzukommen, was bedeutet Nachhaltigkeit für dich? Ist das Verantwortung übernehmen?
Das würde ich noch abkoppeln von einer Haltungsfrage. Ich würde sagen, hier geht es um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Wenn ich halt ein oder zwei Generationen weiter denke, ist mein Unternehmen dann noch in der Lage, erfolgreich zu sein? Und diese Form von Weitblick ist die zweite Dimension, die wir heute mit Nachhaltigkeit verbinden. Zukunftsfähig werden oder bleiben. Und davor gelagert stellt sich natürlich die Frage, welche Werte habe ich eigentlich als Unternehmerpersönlichkeit, als Unternehmerfamilie heute ganz oft, gerade in mittelständischen Unternehmen. Die bringen ja eine bestimmte Wertehaltung mit in ihre Unternehmung hinein. Und wir haben damit immer eine Ebene, die sehr personenabhängig ist, zumindest in den Familienunternehmen, und aus der sich dann bestimmte Logiken ergeben. Wenn wir ein börsennotiertes Unternehmen haben, ist das eher nicht so, sondern da geht es um Shareholder Value, wie man dann neudeutsch sagt, ja, aber unter bestimmten Regeln und Prinzipien. Und auch da spielt die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens natürlich durchaus eine Rolle. Das heißt, Wertehaltung und das genau anschauen und daraus dann entsprechend die Strategie ableiten.
Genau, ich habe kürzlich mit einer Unternehmerin gesprochen, die sagte, wir sterben wie ein sehr, sehr schöner Schwan, wenn wir nicht an die Zukunft denken. Dann machen wir zwar alles ganz, ganz toll, aber können nicht wirtschaftlich sein, weil die Produkte so teuer sind, die wir machen und die sich keiner leisten kann und die keiner kauft. Und dann gehen wir pleite, haben wir auch nichts davon gekonnt. Du machst den Job jetzt schon mehr als 20 Jahre, oder?
Ja.
Genau. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr am Anfang auch ab und an gefragt worden seid, ob ihr auch Greenwashing macht und was das kostet.
Ja, das war tatsächlich eine etwas obskure Zeit damals noch. Das lag daran, dass ich mit einer Kollegin gemeinsam mich zusammengetan habe. Wir haben gesagt, wir wollen so eine Nachhaltigkeitsberatung, CSR-Beratung aufbauen. Aber nicht nur so ein Zwei-Personen-Team machen, sondern wir wollen ein bisschen größere Struktur dahinter bauen, damit wir auch als Partner attraktiv sind für Unternehmen, auch für große Unternehmen, die Beratung und Unterstützung brauchen. Da haben wir überlegt, wie können wir das machen? Wo gehen wir hin? Wer hat vielleicht Interesse daran? Und es gab zufälligerweise einen Kontakt von Christiane, das ist meine Geschäftsleitungskollegin, in das Haus Scholz & Friends. Und dann haben wir da mal angeklopft, haben mit dem damaligen Vorstand gesprochen und gesagt, wir wollen eine Nachhaltigkeitsberatung aufbauen. Habt ihr da Interesse dran? Man könnte ja vielleicht mal überlegen, ob es da Synergien gibt, dass man gemeinsam mehr schaffen kann. Soweit die Theorie. Die fanden das interessant, guckten uns ein bisschen mit großen Augen an und sagten dann, es klingt irgendwie gut, aber ob das erfolgreich ist, keine Ahnung, was ihr da machen wollt. Aber hier sind Schreibtische, ihr habt ihr Räume. Zeigt, dass es funktioniert und dass es irgendwie Geld einbringt. So sind wir halt gestartet. Und das Interessante war, dass wir dann die nächsten 5 Jahre keinerlei Synergien erzeugt haben, weil die ganzen Marketingleute überhaupt nicht verstanden haben, was wir da machen. Und mir ehrlicherweise als jemand, der mit Werbung vorher nie was zu tun hatte, ich fand das immer ganz obskur, was sie da veranstaltet haben für ein Zinnober mit kreativen Ideen und so, wo es doch um Fakten geht und Prozesse und Organisation und Strategien und Kennzahlen und dergleichen mehr. Also es waren ein bisschen wirklich zwei unterschiedliche Welten, die zusammengekommen sind und die ziemlich lange brauchten, um zu verstehen, dass das, was der andere kann, wirklich auch einen Mehrwert bieten kann.
Falls die Frage nicht angemessen ist, kannst du es mir gerne sagen, aber ist das ein Vorteil oder ein Nachteil heutzutage, dass ihr mit Scholz & Friends auch vom Namen einfach verbunden seid?
Am Anfang hat es Irritationen erzeugt. Das war tatsächlich dieses, ne, das ist eine Kommunikationsagentur, Scholz & Friends, die machen Werbung. Also Werbung und Nachhaltigkeit, da geht es doch um Greenwashing. Ja, das war so der automatische Zuschreibung bei relativ vielen Leuten. In der Nachhaltigkeitsszene wurden wir da so ein bisschen schräg angeguckt. Das hat sich dann über unsere Arbeit irgendwie erledigt mit der Zeit, weil die gemerkt haben, wie wir arbeiten, dass wir ganz eigene Unternehmen als Kunden haben, dass auch unsere Zugänge in Unternehmen ganz andere sind. Wir reden halt mit den Nachhaltigkeitsleitern oder Leiterinnen. Ein Marketing-Spezialist redet halt mit dem Marketingchef. Oder der Chefin.
Wie ticken denn, also ich bin ja auf deine Erfahrung zu sprechen gekommen, wie ticken denn die Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, wieder ohne Namen zu nennen? Vielleicht kannst du irgendwie ein paar Beispiele sagen, was die von euch so wollen.
Im Moment hatte ich ja schon gesagt, Regulatorik. Ja, das ist, ich würde sagen, 3/4 dessen, was wir machen, heißt, helft uns mit, diese Anforderungen, die im Markt gerade auf uns zukommen, irgendwie gut zu bedienen, sodass wir da durchkommen mit heiler Haut. Weitere Anfragen sind strategische Positionierung. Wie finden wir für unser Unternehmen in unserer Branche in dieser Situation ein gutes Profil für Nachhaltigkeit? Wie können wir das in die Zukunft ausrichten, indem wir uns eine Art Roadmap aufbauen in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren? Wo wollen wir da eigentlich hin? Wie finden wir die richtigen Ziele? Das ist so eine typische zweite Aufgabe. Dann vielleicht noch das Thema gezielte Kommunikation. Da tritt dann auch sozusagen die Synergie auf mit dem Haus Scholz & Friends, mit dem kommunikativen Umfeld bei uns. Also Stakeholder-Dialog-Veranstaltung ist so ein Schlagwort. Manchmal geht es auch um, wie kann ich Nachhaltigkeit auf meine Produktmarke aufladen in einer glaubwürdigen Art und Weise. Das sind wir jetzt nicht diejenigen, die da irgendwelche schönen Logos drauf machen oder die Verpackungsfarbe machen. Das können andere viel, viel besser. Aber wir achten darauf, dass das, was als Versprechen auf einem Produkt entsteht, dass das Hand und Fuß hat und dass das begründbar ist. Ja, wir sorgen für das Fundament an dieser Stelle. Und das ist für Unternehmen letztendlich ganz wichtig, damit sie eben genau nicht in die Greenwashing-Falle reinlaufen.
Habt ihr auch schon mal Nein gesagt zu jemandem, wo ihr das Gefühl hattet, okay, das hat nicht Hand und Fuß, es passt nicht zu dem, was wir uns vorstellen?
Haben wir tatsächlich. Bei uns gibt es unterschiedliche Ebenen, nach denen wir überlegen, mit wem wollen wir eigentlich zusammenarbeiten. Und das halte ich auch für sehr wichtig, weil die Leute, die bei uns arbeiten, das sind alles Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter. Ja, und die wollen tatsächlich auch die Welt in den Unternehmen ein Stückchen besser machen. Und die Unternehmen fragen uns ja auch, damit sie besser werden und vorankommen und strategisch die richtigen Dinge machen. Und deswegen gucken wir schon genau hin. Das heißt, wir haben einmal auf Ebene von Scholz und Friends eine bestimmte Ausschlussliste. Da gibt es bestimmte Branchen, die wir nicht bedienen, generell als Agenturgruppe. Das ist zum Beispiel politische Parteien, werden bei uns nicht bedient. Ja, das machen andere Kommunikationsagenturen anders. Bei Scholz & Friends gibt es eine klare Ausrichtung an der Stelle, dass wir das nicht wollen. Ministerien ja, Parteien nicht. Von daher, wenn uns eine Partei fragen würde, wäre das sofort draußen. Dann gibt es kritische Branchen. Ja, wie ist es mit Tabak? Wie ist es mit Waffen? Wie ist es auch mit, Süßwaren? Ja, oder wir haben vorhin über Coca-Cola gesprochen. Das sind Sachen, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Und wir überlegen einmal, wenn wir einen Auftrag annehmen, hat das für uns als Nachhaltigkeitsberatung ein Reputationsrisiko, wenn wir das machen. Und das kann an dem Kunden, an dem konkreten Unternehmen, was anfragt, liegen. Das kann an der Branche liegen. Oder es kann an dem Auftrag liegen, den wir bekommen. Wenn wir das Gefühl haben, die wollen da nur so ein bisschen grün drüber malen, wird es eher schwierig. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene und das ist die Ebene der einzelnen Personen. Es gibt vielleicht einige Branchen, wo einige sagen, mache ich nicht, kann ich nicht. Ja, ist mir also für den, keine Ahnung, Fleischverarbeitungsverband und ich bin jetzt Vegetarier. Ja, dann will ich vielleicht das genau nicht machen. Und da müssen wir immer dafür sorgen, dass wir Leute finden, die sagen, okay, das Projekt ist durchgelaufen durch die ersten Filter. Wir finden auch ein Team, was sagt, für dieses Unternehmen will ich diesen Auftrag machen. Und das ist auf dieser ganz privaten, persönlichen Ebene zu klären.
Du stichst so ein bisschen in ein Wespennest, weil Coca-Cola war hier heute Vormittag auf jeden Fall ein großes Thema. Wie haben die euch denn überzeugt, dass ihr mit ihnen gearbeitet habt?
Ja, das ist tatsächlich ein kritischer Punkt. Wir haben den diskutiert. Ja, und es gibt ein paar andere Unternehmen, die bei uns auf der Kundenliste stehen, bei denen wir wirklich diskutiert haben. Es gibt aus unserer Sicht eben nicht nur schwarz und weiß, so weder bei den Projekten noch bei Nachhaltigkeit noch bei den Unternehmen, die kommen. Es gibt natürlich die absoluten Öko-Vorreiter. Ja, da sind alle glücklich, wenn sie mit denen arbeiten können, haben wir auch bei uns in der Kundenliste. Und es gibt diejenigen, die wir rausnehmen. Das wären für mich Thema schwarz, Thema weiß. Und in diesem Graufeld dazwischen gibt es alle möglichen Schattierungen. Für uns ist eine grundsätzliche Frage, wollen wir für den Massenmarkt arbeiten? Das hat den Nachteil, dass die natürlich immer ein paar Themen haben, die durchaus kritisch zu sehen sind. Und wir haben gesagt, wir entscheiden uns danach, ob die Interesse haben, sich zu verändern. Und wenn wir das Gespür haben, dann sagen wir, okay, dann gehen wir mit euch auch diese Schritte, weil wir dadurch tatsächlich auch in einem großen Stil Dinge nach vorne bringen können. Ja, dadurch nimmt man in Kauf, dass es auch kritische Themen gibt, die man zu Recht anmerken kann. Ne, auch Supermärkte kann man sich fragen. Ne? Du hast vorhin Aldi Süd-Gruppe benannt. Ja, natürlich hat das auch bestimmte Nachteile. Ja, aber wenn ich so ein Unternehmen in eine positive Richtung verändere, habe ich natürlich sofort einen Impact, eine Auswirkung, die unglaublich viel größer ist, als wenn ich einen Ökonischenanbieter noch ein bisschen besser mache.
Ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, den ich aus dem Vorgespräch mitgenommen habe. Ich habe in der vergangenen Woche mit Antje von Dewitz gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin bei VD, einem schwäbischen Unternehmen für Outdoor-Bekleidung. Und sie sagt, die Textilindustrie habe zu Recht einen miesen Ruf bei Menschenrechtlern und Umweltschützern. Und auch jetzt, wir sind im April 2025, dass in Bangladesch die Textilfabrik Rana Plaza eingestürzt ist. Das ist diesen Monat schon 12 Jahre her. Was tut sich international, wenn du auf das Thema Nachhaltigkeit und Verantwortung guckst? Wie ist da deine Perspektive?
Ja, wir haben einen riesigen Flickenteppich. Und das interessante Phänomen aus unserer Beratersicht ist, dass wir merken, dass der Blick nicht nur in das Unternehmen hineingeht und an den Wänden, an den vier Wänden des Unternehmens aufhört, sondern dass ich wirklich auf die Wertschöpfungsketten gucken muss. Und das betrifft zum einen die Frage, wo kommen Vorprodukte her, wo kommen Rohstoffe her? Und da bin ich bei fast allen Branchen sofort irgendwo in Asien, in Nord- oder Südamerika, in Afrika vielleicht und muss mich dann mit den Situationen dort befassen, die mit der Produktion, mit der Wertschöpfungskette zusammenhängen. Und auf der anderen Seite bin ich auf der Ebene der Konsumentinnen und Konsumenten und muss mir überlegen, was passiert eigentlich mit meinen Produkten, mit meinen Dienstleistungen, welche Auswirkungen haben die da? Was ist mit Müll, der entsteht? Wird das wieder zurückgenommen? Wird das recycelt? Wie sind Energieverbräuche in der Nutzungsphase eines Produktes? Und all diese Fragen müssen Unternehmen heute mitdenken, wenn sie über Nachhaltigkeit reden. Das heißt, wir haben einmal, ne, das, was wir vorhin hatten, den Blick in die Zukunft über mehrere Generationen hinweg. Was heißt Ressourcenbedarf da? Und wir haben den auf einer globalen, internationalen Ebene. Nun haben wir regulatorisch gesehen unterschiedliche Gültigkeitsbereiche. Wir haben die Europäische Union, die da relativ harmonisiert ist und bestimmte Pflöcke eingeschlagen hat für mehr Nachhaltigkeit. Aber wir haben eine ganz andere, zum Teil auch Verständnis von Menschenrechten, zum Beispiel in China. Und das ist jetzt ein grundsätzliches Problem für ein Unternehmen. Was mache ich denn damit? Ja, streiche ich den chinesischen Markt, lasse ich da nicht mehr produzieren. Ne, könnte eine Konsequenz sein, die ich mache. Was heißt es dann, wenn ich die Produktion vielleicht zurück nach Europa verlagere? Wie gehe ich mit der Türkei um? Ja, da kann man auch politisch ein paar Fragezeichen dran setzen, auch an Menschenrechtssituationen. Wie ist es in Afrika? Ja, und diese Fragen, wenn ich jetzt an einer Stelle sage, nein, das will ich nicht, hat immer die Logik, kann ich es verändern und bis zu welchem Maße, was ist mein Einfluss, den ich da habe, wie will ich das, wie kann ich das ändern? Und auf der anderen Seite, was sind dann Alternativen für mich und welche Auswirkungen haben diese Alternativen? Und das muss ich sehr, sehr sorgfältig entscheiden als Unternehmen. Und das zeigt dann auch, dass an der Stelle auch gilt, schwarz und weiß funktioniert nie, aber als Unternehmen bin ich gefordert, die roten Linien zu definieren. Was ist das, wo ich sage, da gehe ich nicht mehr mit, da bin ich konsequent und an welcher Stelle bin ich eher in einem Modus, dass ich einfordere, dass Änderungen passieren und Verbesserungen passieren. In China sehen wir zum Beispiel, die umweltbezogenen Dinge haben sich massiv verändert und zwar zum Positiven. Ja, wir hatten vor 10 Jahren, 15 Jahren in allen Großstädten riesige Smog-Systeme. Da hat sich ganz viel wirklich zu einer positiven Situation entwickelt. Auf der menschenrechtlichen Seite Fragezeichen. Ja. Aber das ist etwas, ja, das ist wirklich Realität von Unternehmen, genau dahin zu gucken, diese Informationen zu bewerten, vor der eigenen Werte- und Haltungssituation einzuordnen und natürlich regulatorisch auch genau zu gucken, was wird von mir gefordert.
Wenn du auf deine Karriere zurückguckst, was denkst du denn, was ist das Krasseste, das ihr in einem Unternehmen mit eurer Arbeit verändert habt?
Es gibt zwei Dinge, die ich wirklich spannend für mich finde, wo ich auch merke, da ziehe ich ganz viel raus. Das eine ist, wenn wir es schaffen, eine Strategie für ein Unternehmen mit aufzubauen und die dann in die Kommunikation nach innen zu tragen, sodass wirklich die Mitarbeitenden einer Firma merken, okay, dafür stehen wir. Und da sind wirklich manchmal so Aha-Effekte, ne, dass ich merke, dass Identifikation mit dem Arbeitgeber sich absolut verändert. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Da ist ganz viel Überzeugungsarbeit im Vorfeld da, da ist strategische Arbeit davor und dann braucht es eine Art Rollout dieser Strategie. Das geht über Workshops, über Kommunikationstool, aber manchmal auch über Volunteering-Tage, wo man dann bestimmte Dinge anfassbar macht und erlebbar macht. Unglaublich toll. Also das macht wirklich Spaß. Und das Zweite, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass man Dinge verändern kann, ist, wenn wir mit einem Kunden, ich kann ihn glaube ich auch nennen, die Bella, Textilhändler aus der schmutzigen Branche, die haben einen großen Schwerpunkt im Bereich Biobaumwolle, haben nur ein ganz geringes Produktportfolio, weil die vor allen Dingen im B2B-Bereich unterwegs sind. Die bedienen Krankenhäuser, Hotels mit Bettlaken und dergleichen Handtüchern. Also relativ einfache Wertschöpfungskette, relativ kleines Unternehmen. Und die haben mit unserer Unterstützung aufgebaut eine Abfragesituation in Indien bei Biobaumwollfarmern, die dort in einer ganz, ganz ländlichen Gegend Baumwoll händisch anpflanzen, wurden umgestellt auf Bioanbau. Es gab die Zusicherung, dass die abgenommen wird, dass die entsprechend verarbeitet wird. Wir haben die ganze Wertschöpfungskette mit denen nachverfolgt und haben überall die Strukturen und Verbesserungen eingebaut, die letztendlich allen Menschen entlang dieser Kette zugute kamen. Und das ist ein unglaublich tolles Gefühl, sowas zu erleben. Ich durfte dann sogar mal mit nach Indien fahren, bin da in diese Dörfer hineingegangen und das war Wahnsinn. Die Menschen zu erleben, deren Arbeitsalltag und deren Situation zu erleben, die Familien dort. Und das hat mich wirklich geprägt, muss ich sagen.
Wir sitzen ja hier vielleicht zwischen den UnternehmerInnen der Zukunft hier. Was erhoffst du dir denn für die nächste Generation von Menschen, die handeln und die was in die Welt tragen?
Wir brauchen unbedingt das Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Im Moment geht das aus meiner Sicht ein bisschen verloren in der öffentlichen Diskussion. Wir hatten ein paar Jahre, da war Friday for Future auf der Straße irgendwie und wirklich präsent. Und im Moment gibt es andere Themen, die das komplett überlagern. Alle reden plötzlich über Migration und Messerstecher und Dinge, wo ich das Gefühl habe, das ist auch viel vorgeschoben. Ja, und das Thema Klima, was uns wirklich mittellangfristig existenziell betreffen wird, mich vielleicht gar nicht mehr so, aber die jüngeren Generationen in jedem Fall, das ist ein bisschen aus dem öffentlichen Bewusstsein geraten und wir müssen darüber reden. Deswegen ist auch das, was hier in diesem Podcast passiert, so entscheidend, nach meiner Einschätzung. Und ich glaube, wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen, im ganz Kleinen und dann eben aber auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sind für diese Themen.
Das sagt Dr. Norbert Taubgen von Scholz & Friends Reputation. Er berät seit mehr als 20 Jahren Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war der Klimapodcast von Detektor FM zum Earth Day, zu Nachhaltigkeit in Unternehmen und zum Thema Verantwortung. Heute aus Berlin von der JumiCon, einem Bildungsevent für junge Medienbegeisterte. Die Redaktion für diese Folge hatten Charlotte Detig und ich, Ina Lebedjew, Produktion Stanley Baldauf. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald hoffentlich. Macht's gut. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.